Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich.
Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
Diese Frau ist nicht nur bekannt, sie ist Kult.
Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
Wieso? Die ist doch, wenn überhaupt, an der unteren Relevanzgrenze.
Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
So, das dürfte gehen. Und dann fangen wir jetzt an, das Getränk zu machen.
Ja.
Was trinken wir?
Wohlbekomm's. Ja, schön fettzuckrig. Mojito oder Caipirinha? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
Wir machen Caipirinha.
Gut.
Sehr gut.
Das ist Ulrike Kapfer. Sie ist Hörbuch-, Hörspiel- und Rundfunksprecherin, Moderatorin sowie Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin. Sie ist unter anderem die Station Voice von Radio 1, schreit und spricht in vielen Computerspielen wie Far Cry und liest beispielsweise die Immortals-Hörbuchreihe von Cressley Cole. Und sie hat einmal aus Versehen mit einer Nasty Dance-Übung die Hochzeit eines Schülers platzen lassen.
Warum trinken wir Caipirinha?
Weil ich den sehr lecker finde. Ich trinke ja super wenig Alkohol, ganz selten mal irgendwie ein Glas Wein. Ja. Und dann schaffe ich auch nur eins, weil schon nach mehr als 0,2 oder 0,25 bin ich gaga.
Das klingt aber nach Rotwein.
Ja,
ja.
Aber bei Weißwein ist es auch nicht unähnlich.
Okay.
Und das einzige Getränk, was mir ansonsten wirklich ganz gut schmeckt, ist Kaipi.
Ja.
Wobei ich da immer jedem Barkeeper sage, mach bitte wenig Alk rein.
Okay.
Sonst bin ich direkt am Schwanken.
Sehr gut. Ich glaube, du machst das für dich dann gleich selbst.
Ja.
Zum Einschätzen.
Ja.
Ich habe natürlich auch die Minze vergessen.
Das macht nichts.
Das steht bei mir zu Hause.
Wir machen einen abgespeckt.
Also es kommt ja wohl eh nur zum...
Kommt eh Minze rein? Ich wusste
nur
es.
Nur oben drauf so. Aber
Ja, dann ist ja eh nichts das Lenn.
Ja, fängt hier, das können wir auch mal anmachen.
Wir können auch mal hier im Salat gucken, ob da ein Minzblatt.
Ja, du hast auch noch Salat mitgebracht.
Ja.
Was essen wir da? Also wir essen jetzt einfach mal, das ist auch
irgendwas
ganz schön.
Irgendwas mit Maultaschen, in denen Wiesenkräuter sind. Wir können die Maultaschen oben drauflegen, da sind Kräuter drin. Die gehen aber wahrscheinlich unter. Muss man das so aufreißen, oder stelle ich mich nur blöd an?
Okay. Also erstmal schön, dass du da bist. Das fängt ja super an, hier einfach ein bisschen... Du fasst das jetzt mit den Händen an. Ist das okay?
Natürlich kannst du machen.
Ich hau das jetzt voll, das Glas, und dann.
Die Kandierten.
Okay, super.
Nüsse kleben. Am Deckel.
Ja. Ah, sehr schön. Hier unten steht das. Ich kann das leider nicht aussprechen. Weißt du, wie das, was da oben steht, das, aber ich kann das nicht.
Kachaka.
Ja, genau, so geht's mir auch. Ich weiß es nicht. Okay. Oben wahrscheinlich.
Kommt da dann nicht noch was anderes rein? Ist da nur Eis mit drin und das?
Ja. Also der Limettensaft, der Zucker.
Okay.
Und das.
Okay.
So wurde es mir gesagt. Und reicht uns das dann Eis, dann bringe ich das nämlich gerade wieder weg.
Ja, ja, wir können ja gucken, sonst müssen wir nochmal rein.
Ja.
Sehr gut.
So. Kachaka. Ich glaube, es heißt Kachaka. Kachaka. Das muss ja. Da ist ja das erste C ist ja ohne und das zweite C ist mit so einem kleinen.
Also es ist brasilianisch, das heißt, also das brasilianische Nationalgetränk, das heißt, also habe ich gelesen, ob das jetzt ein Stück war auch nicht. Es müsste portugiesisch sein.
Ja. Dann ja. Ja. Aber Portugiesisch kann ich jetzt auch nicht.
Nee, okay.
Strohhalm. Sagst du Stopp?
Stopp.
Das ist aber ganz schön viel.
Ja. Ich nehme Grün. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Was willst du haben?
Ich nehme...
Das ist ja übrigens ein Strohhalm.
Ich nehme Lila.
Lila? Nee, nimm dir das.
Warte.
Ist das tatsächlich deine Lieblingsfarbe?
Nein,
oder?
Meine Lieblingsfarbe ist auch grün.
Ah, hast du das hier weggenommen.
Grün ist die Farbe der Hoffnung.
Und du bist gerne in der Natur.
Ich bin sehr gerne in der Natur, ja. Total gerne.
Bitte. Weil du hast ja auch einen Hund.
Ja, die Navi. Ach.
Und ja. Die ist aber heute nicht dabei.
Die ist nicht dabei, obwohl sie bestimmt gern dabei wäre. Aber der Tag war sehr, sehr vielschichtig und viel rumgelaufen in Berlin. Das würde der Hund nicht
leiden. Was hast du denn gemacht?
Na, ich habe zuerst gearbeitet, als ich unterrichte ja auch sprechen beim Sender. Danach habe ich ein Computerspiel gesprochen. Dann habe ich einen Freund getroffen, ganz überraschend. Ich wollte eigentlich Weihnachtseinkäufe machen, stattdessen habe ich mit ihm Kaffee getrunken. Und dann habe ich mich da auf den Weg gemacht, wo ich nochmal eine riesen Kurve drehen musste, um unseren Salat zu organisieren.
Ja, okay.
Dann habe ich mich auf den viel, viel längeren Weg hierher gemacht, durch den absoluten Verkehrsboom hier in Berlin.
Du bist es nicht gewöhnt, weil du in Potsdam wohnst.
Dieses krasse ganze Verkehrssituation. Ja. Ah, na, die haben in Potsdam gerade so eine Hauptstraße einspurig gemacht.
Die Breite Straße?
Nee, die Zeppelinstraße.
Ah, die auch noch.
Ja, ja, die B1.
Okay.
Und da steht man auch nur noch im Stau. Also ich bin heute Morgen mit dem Fahrrad zum Hauptbahnhof gefahren.
Sehr gut.
Und habe alle Autos überholt. Also es hat mich auch keiner eingeholt. Ich habe drauf geachtet. Ich habe mir so ein SUV rausgesucht und habe gedacht, na, ob wir dich nochmal wiedersehen. Und er hat mich nicht eingeholt.
Ja, komm, ich stoße mal an.
Ja. Kann man das jetzt schon? Muss man das nicht noch wirken lassen? Prost.
Ach, bestimmt, aber... Also du kannst es ja, ich möchte gerne einmal probieren.
Ich krieg gleich einen Monsterhusten anfangen.
Das ist tatsächlich nicht zu viel. Ist bei dir zu viel? Nein, geht. Aber geil ist gut.
Ja.
Ich hab's vorhin nur so kurz gesagt, wir waren ja mal fast Nachbarn.
Ja,
Du
hast studiert in Potsdam.
Ich habe studiert in Potsdam und habe da auf der Straße, wo du gewohnt hast, an der Tramhaltestelle.
Ja, in der Geschwister-Scholl-Straße.
Genau, da in der Nähe von der Haltestelle Charlottenhof. Burg, Hof. Was ist das immer? Hof.
Schloss Charlottenhof.
Hof, genau. Da habe ich gewohnt.
Also, in der WG. Also etwas weiter hinten. Warte mal, was ist denn da Schloss Charlottenhof? Das ist ja die hinten, ganz bevor es in die... Ganz
also Ecke-Nansen-Straße.
Ecke-Nansen-Straße, echt?
Ja.
Echt?
Ja.
Ecke-Nansen-Straße ist dann nochmal eine andere. Ich weiß nicht genau, wie die heißt, aber... Ja... Da hat sich was getan.
Ja.
Jetzt ist da der weltbeste Bäcker, übrigens ein Überlinger Bäcker, vom Bodensee, wo ich herkomme. Deswegen kann der auch backen. Und direkt daneben ist die Eisfrau jetzt eingezogen. Und das ist der Hammer, wenn man da jetzt sogar noch, oder vielleicht haben sie mittlerweile zu, aber bis vor kurzem waren da Horden immer vor diesem Eisladen.
Okay.
Und am Wochenende steht bestimmt eine 50 Meter lange Schlange vor diesem Bäcker. Ist auch geil.
Geil.
Alles gut?
Ja.
Ja, was verpasst? Wie lange hast du da gewohnt?
In Potsdam habe ich 4 Jahre studiert und habe da die letzten 1,5 Jahre gewohnt. Ich habe ja nirgendwo eigentlich länger als ein Jahr gewohnt in Potsdam. Bin 3-mal umgezogen.
Mhm.
Nein, 2-mal umgezogen.
Ich auch. Ah, ich bin 3-mal umgezogen. Also hingezogen. Umgezogen. 4-mal.
4-mal.
Mit dem Hinziehen.
Ja, mit dem Hinziehen habe ich 3-mal.
Ja.
Genau. Der Käse ist wirklich gut.
Das ist Bergkäse.
Wie bist du aber nach Potsdam gekommen? Also du bist in Karlsruhe geboren.
Genau, ich bin in Karlsruhe geboren. Dann haben wir da, 3 Jahre oder knapp 4 Jahre gewohnt. Und dann sind wir nach Taunusstein bei Wiesbaden gezogen.
Mhm.
Da habe ich so die ersten Erinnerungen daran, wie ich Fahrradfahren gelernt habe und ich hatte eine Freundin, die hieß Tanja. Das weiß ich noch, das ist echt krass. Die kam dann auch irgendwann mal zu uns an Bodensee und hat uns da besucht. Es war ein bisschen strange, weil da schon so viele Jahre vergangen waren.
Mhm.
Aber ich kann mich auch noch daran erinnern, wie meine Drecksbrüder eine wunderschöne, riesige grüne Raupe mit zusammengebastelten Peitschen zerpeitscht haben. Und ich kann mich daran erinnern, wie mein Bruder hat auf irgendjemanden ein Stück Eis geworfen, da war leider ein Stein drin und das gab irgendwie eine Platzwunde. Das sind also meine Erinnerungen. Ach nee, voll super Erinnerungen habe ich noch. Da gab es einen Berg, das war die Pfannkuchenwiese hieß die.
Okay.
Und da sind wir immer als Kinder, da waren wir noch relativ klein, mein älterer Bruder ist 2,5 Jahre älter als ich und mein kleiner Bruder 1 Jahr jünger. Und da sind wir dann diesen Berg in einer Babybadewanne zu dritt runtergeheizt. Das war das eine super Geile. Und das zweite war, dass unser Vater uns immer mit seinem uralt BMW damals von der Pfannkuchenwiese mit so einem Seil, was er an der Anhängerkupplung festgemacht hat, nach Hause gezogen hat. Da gab es noch Schnee, sogar auf der Straße. Sehr, sehr, sehr tolle Erinnerung. Gut. Ja, und dann sind wir da aber gar nicht lange geblieben, sondern sind, als ich 6 wurde, waren wir schon dann am Bodensee in Markdorf. Mhm. Okay. Genau. Deine Frage war ursprünglich, wie ich nach Potsdam gekommen bin, ne?
Ja, aber es gibt ja noch so diverse Zwischenstationen wahrscheinlich. Genau,
dann waren wir da. Also Markdorf am Bodensee war die weitaus längste Strecke. Da war ich, habe ich auch Abi gemacht und dann wollte ich ja unbedingt Schauspielerin werden. Mhm. Habe aber auch immer so das Bedürfnis gehabt, sozial mich zu betätigen und wusste dann nicht so recht, was ich machen sollte und habe deswegen dann ein soziales Jahr gemacht. Mhm. Ein freiwilliges soziales Jahr in einem Heim für Mehrfachbehinderte, was auch eine echt coole Zeit war. Und da bin ich dann aber überraschenderweise schwanger geworden. Da war ich 19. Und dann, naja, Süden, ne, katholisch und irgendwie auch so ein bisschen, also ich würde mal sagen, ein bisschen spießig und man hat Dinge so und so zu machen. Das kennst du ja auch ein bisschen, hast du ja auch mal erzählt.
Ja, ne, also das katholische Mann. Werte, die das auch so ein bisschen mitbringen dann. Ja,
ja, und das so die, also dass es einfach so einen allgemeingültigen Verhaltenskodex gibt und da war das dann, du hast ein Kind, du kannst doch jetzt nicht Schauspielerei studieren und so weiter. Und dann habe ich, weil ich auch so ein braves Mädchen war, habe ich dann auch darauf gehört und habe gedacht, okay, was mache ich dann? Aber ich will doch so unbedingt auf die Bühne. Was witzig ist, weil heute habe ich überhaupt gar keinen Bock auf Bühne, aber damals wollte ich so gerne auf die Bühne. Und dann habe ich also meine kleine Tochter gehabt, war alleine mit ihr und habe dann das erste Jahr mich komplett nur um sie gekümmert. Das ist ja auch im Süden sowohl damals als auch noch heute so, dass du da gar keine Chance gehabt hättest, das Kind irgendwie früher abzugeben als 3 Jahre in den Kindergarten oder so. Dann habe ich mich also darum gekümmert und dann habe ich gedacht, dann habe ich mich irgendwie mit Freunden beraten, die auch so künstlerisch unterwegs waren. Mhm. Und die haben dann gesagt, okay, dann studier doch Gesang. Ich habe immer sehr gerne gesungen, habe auch Gitarre gespielt. Und dann haben die gesagt, dann studier doch Gesang. Und dann habe ich eine Lehrerin besucht, deren Namen ich verdrängt habe. Und die hat, ja, die hat dann also mit mir klassischen Gesang geübt und dann war das so, ich habe halt alles gegeben, ne? Und da kam auch eine Menge Strom raus und sie war dann so, dass sie immer gesagt, oh Wahnsinn, was doch so eine krasse Stimme und du wirst eine unglaubliche Karriere vor dir haben und ich mit 20, 21 dachte, oh, okay, ja, habe halt immer mehr Gas gegeben, das ging runter wie Öl. Und dann habe ich so, also ich hatte keine Technik zu dem Zeitpunkt und habe halt dann kompletten Stimmverlust gehabt. Nach, keine Ahnung, einem Vierteljahr oder so, war ich dann schon fertig mit der Stimme.
War die Stimme durch. Okay.
Und dann habe ich tatsächlich ein Dreivierteljahr gebraucht, bis die Stimme wieder da war. Also richtig rund wieder da war. Und da habe ich die Bekanntschaft mit einem Atemsprech- und Stimmlehrer gemacht, den ich in Friedrichshafen dann konsultiert habe. Und da habe ich dann immer, der hatte so einen Therapieraum mit so riesigen Fenstern und auf der anderen Seite waren auch riesige Fenster und dann haben wir da diese Übungen gemacht, so mit Arme hoch beim Atmen und auspusten. Ich habe die ganze Zeit, ich war einfach noch jung und an nichts gewöhnt und dachte, oh mein Gott, was denken die alle von mir, was mache ich hier für eine Scheiße? Aber er hat es tatsächlich hingekriegt und dann war die Stimme wieder da und ich habe dann gedacht, vielleicht war die Lehrerin und ich nicht so eine gute Kombi und habe mir dann eine andere Lehrerin gesucht.
Ja.
So, und dann ging es so weiter. Ich hatte dann noch 2 Lehrerinnen da und dann bin ich an die Hochschule in Frankfurt, wo ich dann als Externe ein bisschen Unterricht bei einem Hochschullehrer hatte und hatte aber gleichzeitig dann noch bei einer Amerikanerin auch, die so eine kurze, ich glaube, die hat eine Meisterklasse gegeben am Bodensee und hat mich dann aufgenommen, da zumindest also Privatunterricht bei ihr zu nehmen. Und die hat dann zu mir gesagt, Ulrikchen, du bist so ein Seelchen. Wenn du von Engagement zu Engagement tingeln musst. Mit deiner kleinen Tochter. Ihr müsst dauernd umziehen. Deine Tochter kann nirgendwo Freundschaften schließen. Das verkraftest du nicht. Das war wahrscheinlich ihre amerikanische freundliche Art, mir zu sagen, die Stimme wird wahrscheinlich nicht das große Los dieser Welt sein. Also ich weiß nicht. Also ich denke mal, dass sie mir damit auch durchaus gesagt hat, so eine große Karriere, dass du dir es nachher aussuchen kannst, steht dir mit der Stimme
nicht. Meinst du? Meinst du nicht, dass es auch ein, also dass der Rat nicht ernst gemeint war?
Doch, war er sicherlich, weil sie es auch voll getroffen hat. Also die hat da schon, hat schon recht gehabt. Und ich bin ihr auch sehr dankbar. Und sie hat dann gesagt, du kannst immer singen. Keiner wird dem im Weg stehen, aber mach eine Ausbildung, die dir Sicherheit gibt, die dich finanziert, die dir die Miete bezahlt und wo du keine Ängste hast. Du bist einfach schon Mutter und kümmere dich darum, dass dein Kind gesaved ist. Und dann habe ich mich an diesen Atemsprech- und Stimmlehrer erinnert und habe gedacht, okay. Und die haben halt in dieser Ausbildung, die ich dann gemacht habe zur Atemsprech- und Stimmlehrerin, da gibt es eben auch, du bist auf der Bühne, du musst schauspielen, du musst singen, du musst Korrepetition lernen, hast Bewegungsunterricht mit Tanz und allem. Also wirklich auch abgefreakten Sachen. Sehr, sehr esoterische Leute kann man da treffen, ja, wenn man möchte schön. Und auch wenn man nicht möchte. Sehr, es war super. Ich habe dann, da musste auch eine Aufnahmeprüfung machen. Das war bei Hannover und ich bin dann dahin gefahren. 23 war ich dann da und habe, oder 22 war ich noch, genau. Und habe dann, die hatten so einen großen Park, der angeschlossen war an diese Schule mit wunderschönen großen Bäumen. Und unter anderem standen da so zwei Birken in Armlänge voneinander. Und ich war da zur Aufnahmeprüfung, hatte irgendwie so eine kurze Pause. Und dann kam eine Schülerin, die da schon war und hat so einen riesigen, ich glaube, es war ein Bergkristall, der so zugespitzt war nach oben, genau in die Mitte dieser beiden Bäume gestellt, hat sich breitbeinig darüber gestellt, also mit ihrer Schrittzone direkt über diesen Bergkristall, die Arme an die Bäume, Kopf in den Nacken, und ich habe das alles beobachtet und dachte, was passiert hier? Und dann machte sie noch jetzt kriege ich einen Hustenanfall davon. Ich habe da gesessen und gedacht, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Das war echt freaky. Aber ich habe es dann durchgezogen und ich bin dann tatsächlich aufgenommen worden. Und dann habe ich da 3 Jahre Ausbildung gehabt. Und während dieser Ausbildung musste man ein Praxissemester einlegen. Und in diesem Praxissemester hatte ich das Glück, ich bin dann nach Hamburg zu RTL Nord, wo ich dann eben, ich glaube, ich war da 1 oder 2 Monate und habe da die Leute unterrichtet. Und bevor ich da hingekommen war, habe ich gedacht, ich breche diese Ausbildung ab. Ich verstehe nichts. Ich finde das alles total strange. Die Leute sind irgendwie, es gab super tolle Leute, aber es gab auch echt komische Leute. Und so verkrachte Existenzen auch, weißt du, die es irgendwie auf der Bühne nicht geschafft hatten und die dann so verbissen irgendwie, also ganz, naja, egal, findet man wahrscheinlich überall. Genau, so, das ist ein sehr, sehr großer Turn, den ich gerade mache, wie du merkst.
Ja.
Dann war ich also bei RTL Nord und bin ins kalte Wasser geschmissen worden, da war keiner, der das konnte. Und plötzlich habe ich gedacht, okay, ich verstehe. Und dann habe ich die Leute immer besser unterrichten können und nach dieser Zeit waren dann alle total begeistert, glücklicherweise, und haben mich dann empfohlen nach Hannover, wo ich ja Ausbildung gemacht habe. Und dann bin ich da im Medienzentrum schon während meiner Ausbildung als Sprechtrainerin gewesen.
Sehr
genau. Und dann war ich da 7 Jahre in Hannover und habe gedacht, ich komme vom Bodensee, da sind Berge und das Wasser und hier in Hannover ist gar nichts.
Ja, der Maschsee.
Und ich habe mich sehr, sehr doll weggesehnt und habe dann Akquise gemacht. Und ich hatte dann zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich schon überall gearbeitet. Also in München, Köln, also in den ganzen, ganzen Medienstädten war ich gewesen. Und Judith war ja da, also meine Tochter.
Ich wollte gerade fragen, wie das da so ging damit, dass man irgendwie ja nicht alleine rumtingeln kann, sondern irgendwie.
Ja, Judith war, also solange sie noch nicht zur Schule ging, war sie in den Ferien, die ich hatte, bei mir. Und ansonsten war sie manchmal tatsächlich bei meinen Eltern am Bodensee. Die haben mich sehr, sehr doll unterstützt. Und als sie dann in der Schule war, war sie oft in den Ferien dort, weil ich ja nicht dieselben Zeiten hatte. Ja. Und ansonsten, dass ich überhaupt zu RTL Nord kam, hing auch damit zusammen, dass mich irgendwann im Kindergarten eine Frau ansprach und sagte, sag mal Ulrike, ich bin die Steffi. Und ich sehe das, du bist offensichtlich oft lange weg und kommst so auf den letzten Drücker zu deiner Tochter. Und ich wollte dir nur anbieten, die Tara, die ist ja mit der Jude, die verstehen sich super. Und ich bin immer zu Hause und ich könnte die immer mitnehmen, wenn du magst. Weil sie hatte bis dahin auch eine Tagesmutter zusätzlich noch, weil die Kindergartenzeiten Westen da ja auch begrenzt waren. Und ich musste manchmal einfach bis 20 Uhr da noch sein und proben und Unterricht haben und so. Und diese Steffi kannte jemanden bei RTL Nord, was dann eben dazu geführt hat. Judith war dann da und es ging ihr da auch super. Ja, cool. Es war eine super nette Familie. Und dann, und die Judith war ohnehin ein ganz... Also ich habe dann später ja auch noch Arne bekommen und beide Kinder waren immer super entspannt, super süß, haben alles irgendwie ganz toll mitgemacht. Ja.
Cool. Okay, das heißt, du bist jetzt in Hannover.
Genau, ich war dann in Hannover, wollte weg, habe überall ja schon gearbeitet gehabt und jetzt wollte ich ja sagen, Judith mochte keine der Städte. Die hat tatsächlich in Köln Kotzkrämpfe gekriegt, in echt, also sie musste brechen. München wäre noch gegangen, aber da habe ich einfach, ich hatte dann irgendwann ein Angebot dort zu moderieren und zwar TAF und hatte ich auch ein Casting und ich habe vorher gesagt, TAF, ist nicht so meins. Ich habe zwar seit Judiths Geburt keinen Fernseher, aber ich wusste, dass TAF nicht so meins ist. Aber es war natürlich eine super Chance. Also es war voll toll, eingeladen zu werden von ProSieben, um zu moderieren. Cool. Und dann habe ich aber gefragt, kann ich denn wenigstens die Texte selber schreiben?
Ja.
Und dann hieß es, ja, kannst du. Und dann bin ich zu diesem Casting geflogen. Auch eine super tolle Geschichte, weil ich bin in diesen Flieger. München, ne? Das war also ein Pendelflug von Berlinern. Von Hannover nach München. Und ich bin in diesen Flieger reingekommen und es war wie in Momo die grauen Herren. Die sahen alle gleich aus, alle hatten die Zeitung aufgeschlagen. Ich war total bunt angezogen und auch irgendwie ein bisschen für Münchner Verhältnisse zu grunchig oder so. Und jedenfalls habe ich mich hingesetzt und habe mich sofort total unwohl gefühlt mit zwischen all diesen Herren. Und habe dann leuchtete so das Zeichen auf und es war wie in einer Choreografie. Vielleicht habe ich das auch nur so in Erinnerung, ich erinnere mich so, dass die Zeichen blinken auf, dass man sich anschnallen soll und alle schnallen sich an. War wahrscheinlich nicht so, aber es ist so meine Erinnerung. Und ich habe dann genau dasselbe gemacht und innegehalten und gesagt, nein. Ich warte jetzt noch. Dann bin ich also da in München angekommen. Super nett, also die Leute waren alle sehr nett und auch sehr, sehr professionell. Also das muss man echt sagen. Und dann war es aber doch so, also du hast da keinen Prompter. Ich war bis dato nur Prompter gewöhnt, musste also frei moderieren, aber nicht wirklich frei, sondern die hatten mir Texte geschrieben und die musste ich auswendig lernen. In der Kürze der Zeit, was auch ging. Aber es war für mich, ich musste dann eben so mit ganz betretener Miene von einem Marco, von einem Kind erzählen, was tot in einer Kiesgrube gefunden wurde. Und ich musste von einer Frau berichten, die sich die Brüste operiert hat lassen und die unter diesen, also ganz viele blaue Flecke und es ist alles ganz schlimm. Und das war nicht meins. Ich habe dann so gedacht, so geil auf Moderieren und auf Karriere kann man gar nicht sein. Nee. Also ich jedenfalls nicht, dass ich das dann mache. Und ich war auch, glaube ich, nicht gut. Weil wenn ich was so gar nicht gut finde oder wirklich unterhaltenswert finde, oder wie sagt man, unterhaltenswert ist falsch, ne? Also es hatte keinen Unterhaltungswert für mich.
Ja, verstehe.
Dann kann ich das, glaube ich, auch nicht gut verkörpern. So, und dann war also München, trotzdem, es war so, die fanden es trotzdem ganz toll. Stimmt nicht. Nein, stimmt ja gar nicht. Ich war ja vorher, ich erzähle ja Blödsinn. Vorher war ich bei Galileo Globus. Da gab es eine Sendung, die hieß Galileo Globus. Und die haben einen Piloten gedreht. Den sollten Frauen moderieren. Und dann war eine Dunkelhaarige und eine Blonde. Und ich war die Blonde. Genau, so war es. Und dann lief das so gut, dass das aber in die Hauptsendezeit gehievt wurde. Und mir wurde dann gesagt, das muss dann ein Mann moderieren in der Hauptsendezeit.
Na klar.
Natürlich. Also. Und dann hat es der Einmann selber moderiert. Und es wurde leider nach 6 Folgen abgesetzt. Es war eine tolle Sendung, echt. Die war cool. Und danach haben sie dann gesagt, aber wir finden dich so toll, dass wir dich gerne für die Schwangerschaftsvertretung von TAF und so weiter. So.
Okay.
So kam das. Genau. Und dann, während der Zeit, habe ich eben in München auch gesucht, weil auch Sprecherziehung war angefragt worden und so. Und habe aber wirklich keine Wohnung gefunden, die ich wusste ja nicht sicher, wie viel Geld ich bekommen würde, verdienen würde. Und deswegen war mir das zu heikel, da irgendwie eine Monsterteure, das war ja damals schon die Hölle in München. Und dann habe ich das alles abgesagt, weil ich da, also den Stress wollte ich mir nicht antun, da noch jeden Monat zu zittern.
Ja, ja, klar.
Hatte ich dann später, aber gut. und dann habe ich also, ich wollte also unbedingt nach Potsdam, das ist eine super lange Geschichte, die ich erzähle. und dann habe ich von Potsdam geträumt.
Ah ja.
Das war total abgefahren. Ich habe von einer Stadt geträumt. Ich bin Paraglider geflogen. Also hatte, wie heißen die Schirme? Gleitschirm, genau. Und bin über eine wunderschöne Umgebung halt.
Landschaft.
Landschaft geflogen, genau, danke. Mhm. Und ganz viel Wasser und ganz viele Bäume. Und bin dann auf so einem kleinen Hügel gelandet. Und dann kam da ein Mann angefahren, mittelalter Typ, blond, und der kam in einem silbernen Porsche angefahren. Mhm. Ich stehe überhaupt nicht auf Porsche, auch nach wie vor nicht. Porsche, also egal, überbewertet. Aber der hat mich dann mitgenommen und ich bin dann mit ihm so durch italienische Gässchen gefahren.
Ah ja, schön.
Und zumindest bewusst hatte ich nie was von Potsdam gehört. Ich war sowohl im Erdkunde- als auch im Geschichtsunterricht sehr abwesend und desinteressiert, was ganz schlimm ist, aber es war so. Und also Potsdam, ich wusste nur, ich bin dann aufgewacht und habe gedacht, Potsdam, wo ist Potsdam? Und dann war das also in der Nähe von Berlin.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, irgendwie, das ist schon ein bisschen krass, dass ich so davon geträumt habe. Ich glaube, das müssen wir uns mal anschauen. Und dann, da war ja Arne auch schon geboren. Und dann sind wir mit meinem alten, schrabbeligen, keine Ahnung, 2-3er-Golf, also der mit den kleinen Lichtern noch, sind wir dann Richtung Potsdam gefahren. Und hinten das ganze Gewese von den Kindern drin. Und, also das Auto sah echt schrabbelig aus, war auch nicht mehr lackschön und so. Und wir sind dann auch durch Babelsberg. Und damals war in Babelsberg tatsächlich dieses ganze Villenviertel noch, soweit ich das zumindest weiß, noch viel reicher.
Williger.
Als heute. Williger, genau.
Das ist, glaube ich, das falsche Wort.
Williger.
Ja.
So, und dann sind es war Sonne und wir sind da durchgefahren. Und ich kannte das von Markdorf und den Vierteln, wo die Reichen wohnen. Mhm. Immer nur so, dass wenn da jemand durchfuhr, der nicht bekannt war, dann wurdest du absolut skeptisch und misstrauisch beäugt. Wir fuhren also in Potsdam durch diese Ecken und die Leute waren alle total herzlich. Die uns haben so gegrüßt und also es war total, ich habe gedacht, die strecken, die machen die Arme auf und heißen uns willkommen. Was für eine geile Stadt! Mhm. Und dann sind wir nach Potsdam reingefahren und dann kommt man rechts, so liegt dann der Heilige See, wenn man reinkommt, ne? Mit dem Marmorpalais, das war damals, glaube ich, war das schon eingerüstet? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war noch nicht eingerüstet. Und die Judith, die alle Städte bisher abgelehnt hatte, saß hinten im Auto und sagte, oh, hier können wir hinziehen.
Ja.
So, und dann war das irgendwie fast schon ein bisschen beschlossene Sache. Und dann haben wir, sind wir noch ein paar Mal immer nach Berlin gefahren und haben dann so Wohnungen angeguckt. Und dann haben wir uns, ich hatte mir das damals gewünscht, ich habe mir ganz konkret eine Altbauwohnung, die hell ist, mit Parkett und einfach so eine freundliche, schöne Wohnung gewünscht. Und dann war da so eine Wohnung ausgeschrieben und dann haben wir uns darauf beworben und sind dann da auch angekommen. Und es war kein Vergleich zu heute. Wir waren die Einzigen, die uns die Wohnung angeguckt haben. Also wir kamen sicherlich noch andere, aber ich in meinem Norweger-Pulli, der auch schon Jahre auf dem Buckel hatte, bin dann so hoch. Und dann war da der Vermieter, der sah dem Typen aus meinem Traum verdammt ähnlich.
Nein.
Ja.
Okay.
Und der hat dann, dem haben wir einfach gefallen. Das war die erste Wohnung, die wir uns angeschaut haben. Und ich habe dann zu ihm gesagt, Sie müssen nur wissen, die Miete, die Sie haben wollen, kann ich nicht bezahlen. Weil ich komme neu nach Potsdam, ich kenne hier niemanden, ich kenne in Berlin niemanden außer meinem Bruder. Ich habe also keinen Job, ich muss noch pendeln nach Hannover, aber ich möchte nach Potsdam. Mhm. Und dann hat er geschmunzelt und hat gesagt, wie viel können Sie denn bezahlen? Und dann habe ich gesagt, wie viel ich ungefähr bezahlen kann. Und dann hat er gesagt, dann schlage ich Ihnen vor, wir machen eine Staffelmiete. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, und haben gesagt, wir beraten uns und dann melden wir uns wieder. Und dann haben wir uns in der Zwischenzeit noch ein paar andere Wohnungen angeschaut, die auch viele schöne waren, waren viele schöne dabei. Und alle Vermieter damals, keine Schufa, keine sonstigen Auskünfte mit Slip runterlassen und so. Es war alles total entspannt und alle hätten sich auf eine Staffelmiete eingelassen.
Ja, cool.
Das war echt eine gute Zeit. Und dann war es aber so, dass wir uns für die erste Wohnung entschieden haben, weil die einfach am tollsten war.
Ja, cool.
Und dann hatte mein Vermieter so ein bisschen einen Narren an mir gefressen und hat mich dann eingeladen, auch mal mit ihm golfen zu gehen und so. Das war, ist ein sehr netter Mann, zu dem ich heute auch noch hin und wieder Kontakt habe. Und irgendwann hat er mich tatsächlich abgeholt. Und in was für einem Auto?
Nein,
ja. Wirklich? Ein Porsche. Er war nicht silbern, okay. Aber er war blau und er war auch nicht der moderne Porsche, sondern alter Porsche.
Ja, krass.
Aber ist das freakig?
Ja, das ist ziemlich krass.
Und 4 Jahre, nachdem wir da angekommen waren, habe ich erfahren, dass 2 meiner Onkels in Potsdam geboren sind.
Krass.
Knaller, oder?
Sehr gut.
Es war vorgesehen.
Ich wollte gerade sagen, das ist Bestimmung. Das ist cool.
Ja. Und nach einem Monat hatte ich den ersten Job. In Potsdam.
Krass.
Beim Radio. Geil, oder?
Schon Radio 1?
Nee, das war BB-Radio damals. Hm. Sprecherziehung.
Ich wollte mir nämlich vorhin schon erzählen, du kannst auch mal währenddessen was essen. Also ich esse hier währenddessen und du
isst. Ja, ich quatsche die ganze Zeit.
Ja, ich weiß, tut mir leid. Ich habe dich ja, bevor wir uns irgendwie nur begegnen konnten, ja schon längst gehört.
Wieso?
Weil ich Radio 1 gehört habe.
Ach so. Ach so, ja, stimmt.
Und du bist ja die Station Voice.
Ja.
Ich habe gelesen, dass der RBB ja einen neuen Auftritt machen wollte und junger und moderner wirken wollte und dann bist du gekommen.
Dann haben sie mich, alte Schrapnell, genommen. Das ist ja komisch. Hast du dir das da drüber gemacht?
Nee, ich habe einfach nur so diesen Käse immer ein bisschen gegessen.
Willst du Dressing?
Ja.
Soll ich mal was drüber lernen?
Ja, hau drauf.
Meinst du, das ist sicher, dass das Sofa nicht angeschmotzt wird?
Wir werden das sehen. Wir müssen einfach schneller essen, dann passiert es nicht.
Ja, das stimmt. Genau.
Ja, auf jeden Fall habe ich das, habe ich dich da immer gehört. Und ohne zu wissen, dass du das bist, dann habe ich ja auch immer sanft und sorgfältig, hieß es damals, gehört. und dann sind die ja gewechselt zu Spotify und haben der Fest und Flauschig aufgemacht. Und dann ist Serdar Somuncu gekommen mit der Blauen Stunde.
Ja.
Und ich hörte auch das, aber dann schon als in meiner Podcast-App, weil ich da schon in Berlin war. Und dann meinte der so, ja, und die Stimme, die mich ansagt, ist ja so toll. Und es sei Ulrike Kapfer. Und ich so, nee, das war in der Zwischenzeit. Da haben wir uns schon mal hier im Studio getroffen.
Ist ja witzig.
Ja.
Ach, cool. Ja, der Serdar hat es sehr gefeiert damals. Das war, das hat witzigerweise, habe ich zu der Zeit, habe ich gerade meine Internetseite neu gemacht mit meinem Bruder, der das sehr gut macht.
Die ist wirklich schön.
Danke. Ja, werde ich ihm weitergeben. Und dann habe ich ihn währenddessen, habe ich ihn mal gefragt, sag mal, ist es eigentlich gut, eine Wikipedia-Seite zu haben? Du merkst, ich bin ein Internet-Honk, weil man kann nicht einfach eine Wikipedia-Seite aufmachen, da muss man offensichtlich
man muss in irgendeiner Form bekannt sein oder ja, irgendwas gemacht haben. Ja, stimmt.
Genau, und dann hat er gesagt, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich hilfreich ist, aber ja, keine Ahnung. Und dann habe ich einen Tag später, weil er mir immer, er hat das so sukzessive neu gemacht,
ja,
diese Seite, und ich habe dann gegoogelt meinen Namen, um die Seite aufzurufen, wie sie jetzt neu ist. Und dann war da plötzlich ein Wikipedia-Eintrag.
Ja,
okay. Und dann habe ich meinen Bruder angerufen, sag mal, Flo, hast du mir einen Wikipedia-Eintrag gemacht? Und er so, nee, warte mal, wieso? Und dann ist er ins Internet gegangen. Und dann stand da aber sehr witzig, er hat dann gesagt, du kannst dir die Diskussion dazu, du bist irgendwie neu vorgeschlagen worden und du kannst dir die Diskussion dazu durchlesen. Sehr geil. Weil da haben sie sich dann so ein bisschen gebettelt. Und die einen waren total dafür und die anderen, also ich glaube sogar der Moderator, der hat gesagt, wieso? Die ist doch, wenn überhaupt, an der unteren Relevanzgrenze. Seitdem denke ich, ich finde es ein guter Bandname. Untere Relevanzgrenze. Und ich habe so gedacht, du blödes Arschloch. Ich war echt mein Ego war so ein bisschen pikiert. Ja. Untere Relevanzgrenze, okay. Und die anderen haben sich aber total eingesetzt. Einer hat sogar geschrieben, diese Frau ist nicht nur bekannt, sie ist Kult.
Gut.
Und ich bin Kult. Sehr gut. So. Und zwar, weil Serdar Somuncu sie in seiner Sendung ständig erwähnt und total abfeiert und so. Deswegen, und dann habe ich, vorher hatte ich zu Serdar noch keinen Kontakt. Und dann habe ich Serdar geschrieben, wie geil es doch sei, wie wenig man machen muss, um Relevanz zu bekommen. Okay. Man muss eigentlich nur von jemandem, der Relevanz hat, wenn man mal...
An der oberen Relevanzgrenze.
Ja, ist, so. Wenn man absieht von der Relevanz, die wir überhaupt alle im Universum haben,
ja,
aber von jemandem, der scheinbar Relevanz hat, erwähnt werden und schon hat man selber Relevanz. Wie einfach das ist.
Ja, ist cool.
Ist beschissen. Nee, aber ja, es war super lustig. Und dann habe ich ihm das eben geschrieben. Und dann seitdem sind wir auch ganz gut befreundet.
Ja, seid ihr wirklich?
Ja, ja. Cool. Ist ein toller Kerl.
Das glaube ich, ich konnte trotzdem deine Sachen nicht gut anhören.
Ja?
Ich habe dann irgendwann das nicht mehr gemacht, aber ich glaube, ich brauchte dieses Tandem. Er hat das später ja gemacht, er hat später ja immer Leute auch dazu eingeladen,
ja,
und so. Das waren die, die für mich besser funktioniert haben. Aber das liegt auch daran, dass ich glaube, dass das mit Musik wesentlich besser funktioniert. Also wenn du es als Radioprogramm anhörst,
ja,
dann hast du ja Redebeitrag und dann hast du mal wieder ein bisschen Musik, ja, dazwischen. Und wenn du das die ganze Zeit durchhörst als nur Sprache, weil... Ja. Der Podcast,
ja, und dann
ohne
macht
Musik
er ja
kommt,
auch durchaus ab und zu mal so, dass du denkst, das verstehe ich jetzt nicht. Was willst du mir sagen?
Aber er ist sehr sympathisch.
Ja, also er ist auf jeden Fall, ich muss auch gestehen, ich höre wenig Radio.
Mhm.
Und ich habe, glaube ich, seine Sendung am Anfang mal gehört. Aber nachdem du mir gesagt hattest, dass der mich erwähnt.
Ja.
Oder Elias, ich weiß es nicht mehr. Irgendeiner hat mir gesagt, sag mal, Uli, was ist das eigentlich mit dem Serdar?
Ich glaube, ich war das sogar.
Ja,
ja.
Und dann habe ich gesagt, wieso, was ist denn? Ja, der erwähnt dich dauernd. Und dann, und dann war ich bei Radio 1 wieder sprechen. Und dann kam auch Stefan Lindner, mit dem ich da ab und zu aufnehme, der kam auch zu mir. Ey, du musst dir mal die Sendung anhören. Du kommst da dauernd drin vor. Ja, das war lustig. Ja. Und ansonsten höre ich die aber auch ganz selten, also weil ich aber einfach grundsätzlich relativ wenig höre.
Aber ich wollte dich fragen, hörst du denn dein Zeug selber an? Also sei es die Hörbücher, sei es irgendwie, du hörst wahrscheinlich dann kein Radio 1 zu Hause.
Also Radio 1, mein Freund macht das manchmal an,
ja, okay,
und dann läuft es da. Wobei er auch sehr oft Klassikradio anmacht, was sehr witzig ist. Spätestens, wenn die Opern anfangen, da wollte ich das mal selber studieren, aber wenn die Opern anfangen, dann muss ich ausschalten.
Okay.
Besonders bei Tenören, das kann ich nicht. Okay. Die sind immer so,
ja,
die machen immer so ein, die haben so, oh, einen Frosch im Hals immer. Nein, nicht Frosch, die knödeln wie Sau.
Die knödeln.
Das okay, hasse ich. Knödelnde Leute finde ich zum Kotzen. Plug von. Ja, genau. Aber sonst höre ich das nie. Okay. Ich höre oft Musik, die ich mir selber aussuche.
Aber ich hätte fast gedacht, aber auch so deine Spaßsachen hörst du auch nicht?
Zu meiner Schande.
Ich gedacht, dass man als Sprachtrainerin, dass es dazu gehört, so man nimmt sich auf, man hört sich, oh, ich habe gar keine Ahnung, was man macht. Du merkst es jetzt schon. Aber ich hätte mir vorgestellt, dass es auch dazu gehört, nehmt euch mal auf und hört euch mal an und hört
ja,
mal zu, was ihr
das
macht.
Ja, das sage ich meinen Schülern auch immer. Ja. Ja, ich bin... ich habe ganz lange, also bis vor genau einem Jahr, Jahr habe ich angefangen, Hörbücher überhaupt zu hören. Mhm. Weil ich immer dachte, ich habe gar keine Zeit, Hörbücher zu hören. Ich habe ja auch keine Zeit, fernzugucken. Deswegen habe ich auch keinen. Und dann habe ich aber letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, habe ich angefangen, Hörbücher zu hören, weil ich mir tolle Sprecher anhören wollte. Was ist da?
Nix. Nee, alles gut.
Ich wollte mir tolle Sprecher anhören. Und davon lernen. Ich habe selber zu meiner großen Schande, ist auch echt nicht cool. Ich finde, man sollte sich seine Sachen mal anhören, um einfach das zu hören, wie man das macht, um dann besser zu werden. Habe ich noch nie gemacht. Hm. Das ist ein bisschen blöd. Muss ich vielleicht mal machen.
Ja.
Werde ich vielleicht mal machen.
Das kann man ja machen. Also
ja, kann sie ja mir alle anhören.
Ja,
aber
das ist ja alles. Nee, es ist interessant, das handhaben ja auch wirklich sehr viele auch in der Branche sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die hören sich jeden Kram an.
Ja.
Und es gibt Leute, die sagen, ich habe das abgegeben, andere beurteilen. Das ist ja alles legitim, finde ich. Also das ist ja, da gibt es ja keine
Norm. Ja, ich finde auch
Norm
jeder.
Oder so.
Es gibt vielleicht auch Leute, die sind, ich meine, es gibt einfach auch Leute, die sind so gut, die sprechen dir prima vista, die Sachen einfach 1A. Die müssen sich das dann auch nicht mehr anhören, was sie da selber gesprochen haben, glaube ich. Können sie? Müssen sie,
ja,
aber vielleicht
das stimmt.
Nicht. Und ich bin ja noch am Lernen. Ich bin ja noch ein Frischling.
Genau.
Einigermaßen.
Nee, aber sag mal, was passiert, wenn jetzt, also welche Leute hast du denn bei dir beim Sprachtraining und was macht man da, was passiert da?
Ich habe Fernsehredakteure und Radioredakteure, Radiomoderatoren und auch Moderatoren beim Fernsehen. Also, und das ist sehr unterschiedlich, was man da macht. Und ich habe auch, es gibt auch immer wieder so, keine Ahnung, Unternehmen, die Kameratraining haben wollen oder einfach nur Auftrittstraining und so. Mhm. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also, du hast ja die drei Komponenten Atmung, Stimme, Artikulation, rein Sprechgeschichten. Und dann finde ich, ist ein sehr, sehr großer, wichtiger Bestandteil auch noch das körperliche Fundament. Mhm. Also ganz körperlich. Genau, und dann kommen Schüler zu mir und dann gucke ich erstmal, was können die denn? Also die sprechen irgendwas oder machen irgendwelche Bewegungsübungen und ich gucke mir erstmal an, wen habe ich denn da vor mir? Und dann wird es sehr, glücklicherweise habe ich Einzeltraining mit den Leuten. Ich mache nicht so gerne Gruppentraining, außer es geht um die grundsätzlichen handwerklichen Dinge. Mhm. Aber sonst ist Einzeltraining halt super effektiv. Und dann ist es ganz, ganz speziell. Also manche haben noch ein bisschen mit der Artikulation zu tun. Dann konzentrieren wir uns darauf etwas mehr. Wobei es auch manchmal, also gerade beim Radio und auch bei Moderatoren ist es so, dass ich persönlich finde, stehe ich aber auch mit manchen auf Kriegsfuß, dass es wichtiger ist, was für eine Person du vor der Nase hast und dass die ehrlich und authentisch ist. Und wenn zu dieser Ehrlichkeit und Authentizität gehört, dass er leicht lispelt oder so, leicht wohlgemerkt, oder einen Einschlag hat von da, wo er herkommt, habe ich zum Beispiel auch manchmal. Ich werde auch manchmal noch darauf hingewiesen, dass
wirklich?
Es nicht Urlaub ist, okay. Sondern Urlaub.
Urlaub, ja, okay.
Oder nicht zu viert, sondern zu viert. Genau,
okay.
Das sind so meine süddeutschen Geschichten. Genau, also ich finde, wenn jemand sowas hat, kann das sehr gut sein. Und es kann sogar, wenn man ihn darauf hin trainiert, total Hochdeutsch zu reden, kann das dazu führen, dass der ganze Charme und die ganze großartige Persönlichkeit eingedampft wird, weil sie sich so konzentrieren müssen. Oder weil einfach ein bisschen was verloren geht von dem, was sie per se mitbringen. Das heißt, man muss da immer gucken. Und natürlich muss ich mich mit dem Sender, mit den Verantwortlichen da auseinandersetzen, was die sich wünschen, wie weit die gehen wollen. Und dann wird halt da mit den Leuten gearbeitet. Dann gibt es natürlich Atemtraining und Stimmübungen und viel auch Ganzkörper- und Schauspielübungen und so. die die alle, also die meisten machen es mit Freude. Manche müssen sich erstmal überwinden, so freakige, crazy Sachen zu machen. Oh, ich hatte mal einen Schüler, das ist eigentlich eine krasse, schlimme Geschichte eigentlich, der war so ein bisschen immer so ein bisschen stiff. Und dem habe ich gesagt, weißt du, was wir jetzt mal machen? Wir machen jetzt mal Nasty Dance. Und dann habe ich gesagt, man könnte das heute im heutigen, wie sagt man, Zeitgeist, würde der mich vielleicht sogar anzeigen können wegen sexueller Belästigung oder so. Weil ich habe dann gesagt, ich setze mich auf den Stuhl und du tanzt mich jetzt an. Es war einfach nur ein Moderator, der sollte eigentlich nur moderieren. Und du tanzt mich so an, dass das sexy ist. Und zuerst hat er gedacht, what? Nee, das mache ich nicht. Und dann hat er aber sich irgendwann drauf eingelassen. Und es wurde so lustig. Es war super lustig. Und dann habe ich gesagt, so, und das machst du jetzt zu Hause mit deiner Frau. Und dann, der war kurz davor, sie zu heiraten. Sie hatten gerade ein Haus gekauft. Und ich glaube, 4 Wochen später sollten sie heiraten. Und dann habe ich ihn länger nicht gesehen und habe dann irgendwann, als wir wieder Unterricht hatten, habe ich ihn gefragt, und wie lief's? Nasty Dance? Und er so, ja, lief cool. Ich habe mich von meiner Frau getrennt, wir verkaufen das Haus. Und ich so, was?
Wieso?
Was ist passiert? Ja, ich wollte mit ihr die Übung machen und da ist mir aufgefallen, dass die Frau zum Lachen in den Keller geht. Die macht sowas nicht. Und es war so toll, es hätte so viel Spaß machen können. Aber mir ist einfach aufgegangen, diese Frau, mit der, die wird nicht mit mir glücklich und ich nicht mit ihr.
Oh Gott, okay.
Meine Nasty Dance-Übung. Ich hoffe, es war die richtige Entscheidung. Aber ich hatte echt sehr lange ein schlechtes
gerettet.
Gewissen.
Das ist doch gut. Auch. Also es kann ja auch positiv sein.
Ja, ich weiß es halt nur nicht. Ich habe ihn irgendwann noch mal gesehen, sind wir uns auf der Bergmannstraße begegnet und er hatte sich total verändert. Also ich habe ihn dann gefragt, ob das ihm eigentlich gut geht und ob er immer noch denkt, das war die richtige Entscheidung. Und dann hat er gesagt, ja, es war absolut richtig. Ich bin sehr viel risikofreudiger geworden und es geht mir einfach gut.
Ja, schön.
Oh, hoffentlich ist es immer noch so. Ey, wenn du sowas auslöst, das ist ja schon irgendwie starker Tobak. Ja, genau.
Sag mal, wie ist das, wenn du Schauspieler oder Moderatoren das Handwerk mitgibst. Wie ist es denn für dich? Du liest Hörbücher, du machst Hörspiele. Hast du diese ganzen Sachen dann im Kopf oder schaltest du dann selber auch ab und die ganzen Techniken, also die du den Leuten mitgibst, hast du die dann vom Mikro selber auch im Kopf oder ist es dann so dieses Typische, was man so hat? Man steht dann selber da und ist eigentlich. Also beim Schreiben hat man das zum Beispiel, beim Drehbuchschreiben ist es so, dass man kann ein total toller Dramaturg sein und ein total toller Autor und man kann das beides eigentlich sehr gut, aber das Schreiben macht man vielleicht erstmal ohne Dramaturgie und dann guckt man nochmal später als Dramaturg drauf und sagt, naja, hier und da, bisschen schludrig, vielleicht lassen wir das nochmal ändern. Ist das bei dir auch so beim Sprechen oder wie ist das?
Also das ist wie so oft auch zwischen Freunden, wenn man denen irgendwie in Lebenssituationen hilft, dann kann man das super gut und ist ganz klug und ganz weise zum Teil, möglicherweise sogar. Und wenn man dann aber selber in der Situation ist, dann ist man halt einfach drin und kann diese ganze Weisheit, die man vermeintlich hat, überhaupt nicht nutzen. Und so geht mir das auch. Ich bin oft, wenn ich Hörspiele mache, bin ich oft immer noch unsicher, ob das jetzt gut genug ist, ob ich wirklich die Rolle rüberbringe oder nicht. Und wenn ich dann tatsächlich irgendwann mal gelobt werde, dann ist es bei mir immer noch so, ist das jetzt Höflichkeit oder ist das ernst gemeint? So, das, also da, klar, ich kenne die Techniken und ich habe zum Beispiel, ich bin irgendwann, eigentlich haben die mich zum Computerspiel geholt, weil ich gefragt wurde, ob ich schreien kann. Und ich habe gesagt, ja, schreien kann ich gut. Und dann bin ich da hingegangen und habe eine Stunde lang richtig brüllen müssen. Mhm. Wo normalerweise Leute nach 10 Minuten heiser sind und den Rest des Tages nicht mehr sprechen können. Und ich habe diese Stunde durchgebrüllt, war dann tatsächlich auch ein bisschen heiser danach, aber nach einer halben Stunde war die Stimme wieder da und ich konnte bei Radio 1 sprechen. Das kommt schon von 3 Jahren Ausbildung. Ja. Das können wahrscheinlich auch die Leute, die Theaterschauspieler sind, können das vermutlich auch. Dass sie eben, die haben so einen guten Bodensatz an Technik, die einfach schon drin ist im Körper, dass das funktioniert.
Das steht also nicht im Weg, dem Spiel eigentlich im Weg dann.
Also im Weg steht das sicher nicht. Ich stehe mir eher selber im Weg, wenn ich denke, wenn ich zu viel denke, was die Rolle erfordert, anstatt einfach zu sein in der Rolle.
Ja.
Ja.
Wie ist das denn dann zum Beispiel beim Hörbuch? Da ist man ja, wenn nicht gerade noch zusätzlich eine Regie dabei ist, ist man ja
auf sich allein gestellt so ein bisschen.
Ja, nicht ganz. Man hat ja auch immer die Technik dabei, die ja die Regie auch mitmacht. Aber wie im Vergleich zum Hörspiel, wo ja eine Regie da ist, die ja viel mehr reingeben kann. Wie bereitest du dich auf ein Hörbuch vor? Also ist es denn, wenn du sagst, so viel Kopf, ist es im Hörbuch mehr Kopf als beim Hörspiel? Oder wie doll unterscheiden sich diese beiden Sachen?
Eigentlich unterscheidet es sich nicht wirklich. Sowohl beim Hörspiel als auch beim Hörbuch versuche ich, die Personen vorzubereiten. Du hast beim Hörbuch natürlich viel mehr Personen, die du verkörpern musst. Und beim Hörspiel hast du dafür oft nur Ausschnitte, die dir geschickt werden. Textausschnitte. Das heißt, du kannst das Ganze, also wie steht diese Person eigentlich in dieser Geschichte? Welche Verbindungen? Also das kriegst ja die Geschichte einer Person und damit auch irgendwie ihre Persönlichkeit und Spezialitäten, die sie so hat, die kriegst du ja durch das Lesen der ganzen Geschichte mit. Und das kriegst du oft nicht. Deswegen ist es großartig, dass ein Regisseur dabei ist, der dir sagt, okay, die Frau ist da und da, die hat das gerade erlebt oder so.
Ja.
Das braucht, glaube ich, jeder. Um das, ja klar braucht das jeder, um das dann zu verkörpern. Und wenn du dann ein Hörbuch hast, dann hast du das. Du liest es von Anfang an. Mhm. War nicht so bei der Immortals-Reihe, der dicken Schaft-Reihe, die wir haben. Da bin ich ja eingestiegen beim 12. oder 11. Buch, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und da kannte ich natürlich ganz viele Charaktere nicht, die da schon lange, lange ausgebaut waren. Mhm.
Also wirklich ausgebaut oder einfach nur da?
Ah, ich finde, die schreibt nicht so schlecht. Ich finde schon, dass da manches...
Ich kenne sie, dass sie überhaupt nicht ist. Aber das ist doch schon so eine...
Das musst du dir mal anhören.
So eine,
das ist tolle, erotische Literatur. Ja. Literatur. Nee, musst du nicht. Aber es ist jetzt keine... Also ich habe im Casting damals, da habe ich eine erotische Literatur auch lesen müssen, damit sie wissen, ob ich das kann. Das war scheiße geschrieben. Das war wirklich... Ich habe gedacht, wer veröffentlicht denn sowas? Das kann jetzt nicht der Ernst sein. Und die Cressley Cole, die schreibt schon gut. Also ich finde, die macht schlüssige Geschichten. Natürlich kommt das Wort Schaft gefühlt auf der Seite einmal vor, was großartig ist. Wir haben uns gefragt, wir müssen Synonyme für Schaft finden.
Es gibt doch, aber also ich wollte gerade sagen, es gibt doch für beiderlei Genitalien kein
geiles Wort.
Kein gutes Wort irgendwie. Ja. Und ich finde, die Männer kommen weitaus besser weg mit diversen Worten.
Naja, Fotze, Möse. Darf man das hier sagen?
Das darf man sagen. Es wird nicht gepiept.
Ich finde, Fotze, Möse und was es alles da so gibt, das, und sie trauen sich sogar Schamlippen zu sagen.
Richtig, richtig böse.
Aber das sagen die ja natürlich.
Ja?
Ja,
ein liebevoll? Deine
Furze, ey. Ja, klar.
Da kommt aber ein Macho dabei.
Ach, aber ich bitte dich, was denn daran liebevoll? Die müssen nicht. Die kämpfen doch am Anfang immer. Sich am Anfang immer. Das ist immer derselbe Plot. Die crashen aufeinander, töten sich fast, hassen sich, finden sich aber mega Monster geil.
Okay.
Nicht, dass ich dich gleich erstelle mit der Gabel. Genau. Sie finden sich also Monster geil und dann fällt Fotze Möse schon, aber schafft. Du kannst in so einem, du kannst nicht Penis sagen. Du kannst nicht Pimmel sagen.
Nee. Geht auch Pimmel. Nicht. Aber was mit Schwanz?
Schwanz, ja, Schwanz geht.
Ich finde, Schwanz ist aber tatsächlich
Schwanz
doch in Ordnung.
Aber Schwanz würde nicht reichen für die Monsterteile, die diese Typen haben.
Oh. Oh.
Schwanz ist einfach zu klein.
Aber Schaft klingt ja nach Ich finde so nach Werkzeug. Ja, okay, das
ist ja auch ein Werkzeug.
Ja. Ja, klar.
Und das Geilste, was ich mal gelesen habe, war, sie sah seinen Schaft und die drahtigen, schwarzen Schamhaare.
Was für eine abartige Vorstellung.
Knaller Erotik. Ja, ich muss da hin. Wo ist der Typ?
Krass.
Ja.
Liest du die immer noch?
Mhm.
Cool.
Ja, und mittlerweile sind die meisten der Hörerinnen und Hörer mir sogar einigermaßen wohlgesonnen. Sie haben am Anfang sehr gelitten. Ja, weil Vera hat es ja vorher gelesen, Vera Tells. Okay. Mhm. Und die ist natürlich ein super Knaller. Und dann kam ich und habe das, ich wusste nicht genau, also ich kannte die Charaktere nicht. Ich wusste nicht, wie will das eigentlich gelesen werden soll. Ja. Das ist ja so cool. Mhm. Bei Hörbuch gibt es ja die zwei Fraktionen oder drei Fraktionen. Die eine Fraktion sagt, das muss wirklich gelesen klingen. Bitte keine Charaktere.
Wer will das?
Einfach denn? Nur, habe ich schon mehrmals gelesen und auch gehört. Zweite Fraktion ist, sehr gerne lesen und ein bisschen die Figuren ausbauen, aber bitte keine unterschiedlichen Stimmen, sondern einfach nur versuchen, im Rahmen deiner Stimme die Charaktere darzustellen. Und die dritte Fraktion sagt, Kasperle-Theater, ich möchte da den, dann möchte ich die. Also die möchten super viel Diversität bei den Stimmen.
Okay.
So you never know what you shall do.
Yes.
Genau.
Und aber um das mal zu sagen, du machst das ja auch toll. Also das
weiß ich noch nicht. Ich müsste es mal hören.
Also ich habe in was anderes reingehört, was du mit
Du hast in die Immortals reingehört.
Nein, aber ich habe das, ich weiß aber schon wieder nicht, was das war. Du hast mit dem Elmar Burger was gelesen zusammen.
Ja, wobei das super schlecht bewertet wurde, ne?
Ich habe da reingehört und das mochte ich sehr gern.
Ja.
Ich mochte da sehr gern zu hören. Das war neben diesem Penisverletzungs-irgendwas-Ding. Was ist das eigentlich gewesen?
Ja, das war...
Apropos
das war,
Schaft.
Ja, das war das zweite Hörbuch, was ich gelesen habe. Das erste ging über Rosa Luxemburg, da habe ich ihre Briefe vertont, was sehr, sehr toll war. Das war sehr interessant.
Ja.
Und danach kam Penisverletzungen durch Masturbation mit dem Staubsauger.
Genau.
Was von einem griechischen Arzt die Doktorarbeit war, der witzigerweise viele Jahre später der Dozent meiner Tochter wurde,
Nein.
die Medizin studiert.
Ja, ja.
Sie hat mich angerufen und gesagt, Mama, du glaubst es nicht. Genau, und das war schade, weil das haben ja Charlotte Roche oder wie heißt die? Charlotte Roche?
Roche,
ja. Und hier der großartige Stromberg, Maria Herbst. Christoph Maria Herbst, der absolut großartig ist. Die haben das ja, soweit ich weiß, bei so öffentlichen Lesungen gemacht.
Ja, irgendwie so Live-Sachen.
Und es war so, also es war halt witzig gemacht.
Mhm.
Und bei diesem Hörbuch bestand dieser Typ, wahrscheinlich weil schon so viel zerfetzt wurde oder ins Lächerliche gezogen wurde, bei dem Hörbuch bestand der Typ darauf, dass das total ernst gelesen wird. Was auch seinen Reiz hat, wenn du dann darüber redest, welche Geschichten sich die Typen so einfallen lassen haben, wie es dazu kam, dass ihr Penis in einem Staubsauger zerhäckselt wurde. Aua, und es tut weh, wenn man das liest, das kann ich dir sagen.
Ja.
Ich bin nicht mal ein Mann, aber ich konnte mir vorstellen, wie
das ist aber auch eine der dümmsten, also doch, das darf man schon sagen, das ist doch eine dumme Idee.
Na, die wissen ja nicht, dass wenn sie das da reinstecken, ihr Ding, ihren Schaft,
ja,
und ein Immortal schafft, würde da nicht mal reinpassen.
Ja, natürlich.
Viel zu groß. Aber die kleinen Schwänze normaler Männer, die passen da rein. Und die denken dann, es wird halt schön gesaugt, keine Ahnung. Aber das Dumme ist, dass ziemlich kurz hinter diesem Einlass, wo du normalerweise das Rohr reinsteckst vom Staubsauger, kommt ein Ventilator.
Ah.
Und dieser Ventilator führt zu Zerhäckselungen an der Eichel.
Ja.
Die nie wieder heilen.
Oh Gott.
Alter Schwede. Das war die letzte Masturbation ihres Lebens, glaube ich. Nee, wahrscheinlich kann man es auch ab und zu.
Ja, aber trotzdem wie. Hm. Okay, aber da eine lustige, spaßige Doktorarbeit gemacht. Auch schön.
Ja, ja, sehr schön.
Krass.
Ja. Also es ist schon geil, was sich Leute dann einfallen lassen. Der eine ist vom Schrank gesprungen, vom Schrank gefallen und aus irgendeiner, also wirklich vollkommen zufällig, ist sein Penis in dieses Dinge rein. Man fragt sich, was hat er auf dem Schrank gesucht? Und wie kam es dazu, dass sein Penis... Naja, gut, egal. Es war auf jeden Fall krass, ja.
Krass, okay.
Und das hat dann dazu geführt, dass Radio 1 auf mich aufmerksam wurde. Man kann sich fragen, warum.
Wirklich? Danach?
Ja, danach. Okay. Also,
es gibt es übrigens auf der Seite nicht mehr. Ich habe versucht, das von dem Verlag das mal zu finden. Das gab es nicht mehr. Ich wollte nämlich eine Hörprobe davon anhören.
Ah.
Habe ich nicht gefunden. Naja, ist halt so. Ich habe dich vorher nicht gefragt. Hast du ein Buch mitgebracht?
Ja.
Gut, das ist also, wollte ich nur einmal wissen. Ich will aber noch von dir wissen, wo geht's denn mit dir hin? Also du machst ja jetzt schon viele sehr, sehr verschiedene Sachen.
Mhm.
Sehr umtriebig. Gibt es denn Sachen, wo du eigentlich gern noch hin willst oder wo du sagen würdest, ich würde eigentlich gern noch mehr Hörspiel machen oder mehr Hörbuch oder ich vermisse noch da irgendwo hinzugehen oder irgendwann lasse ich das Sprechen sein und mache
Nee, das sicher
Kabarett.
Nicht.
Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwas.
Nee, ich bin leider nicht sehr witzig, deswegen wäre Kabarett bescheuert. Bescheuerte Idee. Aber
Entschuldigung.
Ich mache, also ich liebe es, Hörbücher zu sprechen und ich liebe es auch, Hörspiele zu machen. Mhm. Darf, kann es ruhig mehr werden.
Mhm.
Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten schreibe ich ein Buch über den Tod, schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und weil ich alleinerziehende Mutter war, hat das immer nur sehr wenig Raum gekriegt. Das wird jetzt langsam mehr. Und das soll auch, also wenn das stimmt und die Begeisterung wirklich so groß ist, wie man sagt, dann wird es auch verlegt. Und das ist ganz toll, weil das ist so ein ganz großes Herzprojekt von mir. Das ist aber ein Roman, also kein Fachbuch. Und dann mache ich ja noch Musik.
Das wollte ich gerade sagen. Du machst noch Musik nebenbei.
Genau. Und ich habe jetzt, ich habe ja schon lange eine Platte voll im Grunde. Habe aber immer nicht so richtig Glück mit den Musikern gehabt, die ich mir an Land gezogen habe. Und muss mich, also ich, das Problem ist, dass ich einfach nicht so richtig Bock auf Bühne habe.
Okay.
Und gleichzeitig total Bock auf Bühne habe.
Mhm.
Ich bin da sehr zerrissen. Und deswegen
ist es... liegt aber nicht am Lampenfieber.
Nee, ich habe gar nicht so Lampenfieber. Es ist eher so diese Geschichte, ich bin nicht so gern Projektionsfläche. Und ich habe das damals, als ich mit dem Schauspielen angefangen habe und dann so eine Mini-Rolle in einem ZDF-Krimi hatte, da sah ich aus wie eine Nutte. Ich war auch, glaube ich, so was Ähnliches. Also nicht wirklich, aber ich war schon sehr, sehr flittchenmäßig drauf. Und meine Eltern haben mich nicht erkannt, weil ich so anders aussah.
Okay.
Und die haben die Stimme dann erkannt. Und das heißt, und ich war aber, das war eine Sprechrolle und deswegen stand ich im Abspann. Und dann kam, nachdem der Film gelaufen war, kam ein Berg Fanpost und Bitten um Autogramme und sonst was, was sie mich alles gefragt haben. Und ich saß da und habe gedacht, what? Ich habe da eine fitzi-kleine Rolle gehabt und das ist die Antwort? Also andere würden sich wahrscheinlich freuen und es feiern, aber ich habe gedacht, ey, wenn das so abgeht, für so einen Scheiß. Also ich bin dankbar, dass ich das gemacht habe, weil es war eine tolle Erfahrung, aber es war einfach keine Rolle, wo ich gedacht hätte, wow, das wird zu Begeisterungsstürmen führen, weil es so eine Wertigkeit hat oder so.
Aber es ist ja okay. Ich meine, als Schauspieler und Schauspielerin macht man ja auch Sachen, die auch unter Umständen einfach mal nur Geld bringen. Und es ist ja nicht immer der Lebenstraum. Deswegen, das kann ja...
Ja, keine Frage. Aber es hat mir einfach Angst gemacht.
Ja, damals, na klar.
Weil ich habe so gedacht,
kann mir vorstellen.
Ey, ich kann ja nicht mal mehr mit der Judith in irgendein Eiscafé gehen. Damals, als ich noch klein war und noch bei mir war. Die studiert ja jetzt schon. Aber da habe ich so, da habe ich gedacht, das, und dann habe ich aufgehört mit der Schauspielerei. Erstmal.
Wirst du denn stimmlich erkannt? Gerade hier in der Gegend?
Nee. Das wird ja auch alles, ich habe ja, wenn ich spreche, doch eine andere Stimme, als wenn ich jetzt bei Radio 1 bin. Da wird ja die Stimme, da muss ich immer ganz viel lächeln und ganz freundlich sein. Und die Stimme
ist viel.
Ja, genau.
Dim, 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 dim.
Genau. Da ist die Stimme sehr sanft und so laufe ich ja nicht durch die Gegend. Guten Morgen. Ich hätte gerne ein Brötchen.
Sie haben es doch gerade noch gehört im Radio.
Ja.
Also da kam sofort wieder mein Sächsisch natürlich.
Mich hat vor einiger Zeit eine gefragt, dich kenne ich doch. Du bist doch in irgendeinem Pornofilm, oder? Ich dachte, nee. Wäre mal eine geile Idee vielleicht. Nee, aber ich werde nicht erkannt. Und das ist mir auch, das finde ich einfach toll. Ich bin dann nach dieser Geschichte mit dem Fanpostberg, bin ich nach Berlin ja dann gekommen. Mhm. Damals lebte ich noch in Hannover. Und da bin ich dann in den Bars und auch in Potsdam in den Kneipen, saßen lauter Promis. Und die wurden komplett in Ruhe gelassen. Mhm. Und da habe ich das erste Mal gedacht, okay, vielleicht geht's ja doch.
Ja.
Aber ich bin trotzdem nicht so eine Rampensau. Und das ist auch das Problem mit der Musik. Diese wahnsinnige Aufmerksamkeit auf meine Person und was dann, ich habe, glaube ich, viel Schiss davor, was daraus gemacht wird. Also was, ich habe mich mit einem Bekannten, der sehr viele Musiker promotet, mal darüber unterhalten, weil der die Musik auch super toll findet und sagt, die muss raus. Und ich sage dann, ja, aber ey, wer braucht denn jetzt, guck dir mal Spotify an, wie viel Musik da ist. Wer braucht denn noch meine Musik jetzt? Und dann hat der gesagt, ja, deine Musik ist super geil, deswegen braucht man sie. Die ist total besonders. Und der hat dann auch gesagt, du wirst nicht darum rumkommen, dass Leute, wenn du erstmal rausgehst, dass Leute mit dir in Kontakt treten wollen oder über dich sich Geschichten ausdenken oder so. Ja. Und das ist so, keine Ahnung, da bin ich noch nicht bereit oder habe ich noch zu viel Schiss vor.
Das stimmt aber gerade bei Spotify, weil du sagst, es sind so viele Titel.
Mhm.
Ich habe mir die zwei YouTube-Sachen angehört, die man auf deiner Seite auch anhören kann. Und es ist tatsächlich sehr schön, dass das Schöne bei Spotify ist ja, dass Leute gar nicht, unter Umständen gar nicht so direkt nach was suchen, sondern irgendwie so eine Stimmung haben wollen und durch den Algorithmus ja durchaus Sachen vorgeschlagen werden, die einfach so überraschend sind. Und da könnte nämlich dann sowas mit auftauchen, wo man auf einmal denkt, ah, das ist ja, wer ist das? Ah, interessant. Dann hört man da mal ein bisschen mehr. Und ich weiß nicht, ob das dann auch sofort zu so einem Fantum wird, aber
das sind, ich glaube, die Ängste sind viel zu groß, die ich habe. Ich würde wie Millionen anderer Musiker unter ferner Liefen laufen. Und trotzdem ist da diese, also diese komische Angst, die ich beim Buch zum Beispiel überhaupt nicht habe.
Hm.
Das ist einfach so, du bleibst da einfach als Autor doch irgendwie im Hintergrund und vielleicht hast du mal irgendwie eine Lesung oder so. Das kann ich ja nun, das mache ich ja auch schon die ganze Zeit. Da habe ich auch keine Angst vor Publikum. Ich weiß nicht, warum das bei der Musik so ist.
Okay.
Da bin ich, muss ich mal zu der Therapie gehen und fragen, was ist mein Problem, Alter?
Ja. Machen, einfach machen.
Ja, das ist genau das Ding.
Ja.
Man müsste einfach machen. Und die Musik, die man zum Beispiel auf meiner Seite hören kann, da ist ja eins davon. Das habe ich in der Küche mit meiner Gitarre einfach nur aufgenommen. Ich habe seit 20 Jahren nicht mehr Gitarre gespielt gehabt, gefühlt. Das heißt, das ist irgendwie so, da habe ich gedacht, ey, what, so what, weißt du, kommt einfach drauf. Und das andere ist so krass ausproduziert. Und das ist ein ganz, der Carsten Schmelzer, das ist ein ganz toller Musiker. Und trotzdem haben wir noch nicht das getroffen, wie ich will, dass es klingt. Es ist jetzt einfach online gegangen, weil ich gedacht habe, du musst mal irgendwann die Hosen runterlassen und es mal online geben. Aber es ist noch nicht das, wie die Musik eigentlich klingen sollte. Also ist da noch ein Weg.
Gibt es denn noch ein, bevor wir zu deinem Buch kommen, darauf freue ich mich auch.
Ja,
ist erstmal. Und ich wollte dich fragen, gibt es denn irgendein Herzensbuch, irgendein Projekt, einen Text, wo du sagst, eigentlich liegt mir das irgendwie noch so, also mal, also von deinem
am
Buch
Herzen.
Abgesehen, genau, das liegt mir irgendwie am Herzen und würde irgendwie das gern machen. Vielleicht gibt es da schon sehr viele Varianten davon, aber ich habe das als Kind gern gelesen, gehört oder was auch immer. Gibt es da irgendwas, was dich begleitet seit Jahren?
Ich finde Die unendliche Geschichte ein unfassbares Buch, aber was ich immer mal sprechen wollte, Unendliche Geschichte ist mir, das müssen Sprecher machen, die richtig gut sind. Da sehe ich mich noch nicht, aber es gibt ein Buch, das ich ganz toll finde, was auch nicht mehr verlegt wird, was ein Kinderbuch ist, und das habe ich meinen Kindern vorgelesen, und das heißt Einmal täglich Dschungelburger von T.S. Eliot, glaube ich.
Aha,
okay. Aber Namen sind bei mir ja nicht so, ich bin nicht so groß in Namen. Das ist ein total cooles Kinderbuch, und ich gehe davon aus, dass Jo Nesbø vertont wurde, ist auch ein Kinderbuch, Dr. Proctors Pupspulver. Das ist bestimmt vertont worden. Das finde ich auch ein super Buch.
Cool.
Würde ich auch mal gerne lesen. Einfach, weil es cool ist.
Ja.
Ja. Das sind so Bücher. Und das, was ich mitgebracht habe, ist mein Lieblingsbuch seit sehr vielen Jahren. Warum, weiß ich auch nicht so genau. Aber das hat mich so geflasht, das Buch. Das ist von T.C. Boyle, Wassermusik. Hey. Kennst du das?
Ich habe, da gibt es ein Hörspiel davon.
Ach was.
Glaube ich, vom WDR produziert, wenn ich mich nicht irre. Vor Ewigkeiten gehört. Ja. Ich habe nichts mehr im Kopf davon. Ja. Aber ja, schön.
Ja, es ist einfach die Geschichte, wie eben einer den Kongo entdeckt. Und das ist, ich weiß nicht, weil da geht es sehr roh zu in dem Buch. Afrika in all seiner Rohheit. Und das ist, seitdem habe ich sehr doll Angst, nach Afrika zu fahren. Aber das ist, hat mich, keine Ahnung, vielleicht so was Archetypisches in mir angesprochen. Es ist einfach, und T.C. Boyle ist sowieso ein toller Schriftsteller. Ja, es ist ein Knallerbuch, finde ich.
Magst du uns was draus vorlesen?
Ich kann
also
euch...
Also mir, hier gibt es niemand anderes, es gibt nur mich.
Es gibt nur dich.
Es gibt mich hier.
Ich kann es mal holen.
Ja. Es tut mir leid, du kannst einfach nichts essen, es tut mir einfach leid. Ja, du hast einfach zu viel zu erzählen.
Ich bin ein Wasserfall. Also ich muss sagen, wir sind ja umgezogen und als ihr mich gefragt habt, war ich ja gerade im Umzug begriffen. Und deswegen habe ich das jetzt erst aus dem Karton geholt. Das heißt, ich bin komplett unvorbereitet.
Das aber total.
Und ich habe es auch seit 100 Jahren nicht mehr gelesen.
Das ist sehr okay. Es gibt...
Ich habe ja eine Seite rausgerissen.
Ja, ich habe schon gerade gesehen, es ist von 92 das Buch. Seitdem schleppst du es mit dir rum? Oder
das
hast du es später gekauft?
Das hat mir ein Mann in Markdorf noch geschenkt.
Mhm.
93 ist die Judith geboren. Mhm. Und das muss dann also ganz frisch rausgekommen sein. Er hat mir, oder halt 92, und er hat mir das, glaube ich, 94 oder 93 geschenkt. Es muss 93 gewesen sein, weil sie lag noch, wir saßen auf dem Balkon. Mhm. Und sie lag in ihrem kleinen Bettchen da, mhm, auf dem Balkon bei uns. Und da hat er mir das geschenkt und hat gesagt, er fände das ein ganz tolles Buch.
Du suchst raus, wo wir beginnen.
Ich fange einfach am Anfang an.
Ja.
Jo.
Ich lehne mich jetzt zurück, ich höre dir zu. Du findest selber einen Schluss für dich.
Ich finde einen Schluss für mich. Okay. Mm. Oh Gott. Al-Hajj Ali ibn Fatudi. Das wird spannend. Okay. Ein zarter weißer Unterleib. Während die meisten jungen Schotten seines Alters Röcke lüpften, Furchen pflügten und die Saat aussäten, stellte Mungo Park dem Emir von Ludamar Al-Hajj Ali ibn Fatudi seine bloßen Hinterbacken zur Schau. Man schrieb das Jahr 1795. George III. Beschmierte in Schloss Windsor mit seiner Spucke die Wände. In Frankreich verpatzte das Directoire so ziemlich alles. Goya war taub, Thomas de Quincy, ein verdorbener präpubertärer Bursche. Heißt er so, de Quincy? Ich weiß es nicht. George Brian Beau Brummel strich gerade seinen ersten gestärkten Kragen zurecht. Der junge Ludwig van Beethoven, ein 24-Jähriger mit buschigen Augenbrauen, machte in Wien mit seinem zweiten Klavierkonzert Furore. Und Ned Rice saß mit Nan Punt und Sally Sebum vor einer Flasche Wacholderfluch in der Sauf- und Süff-Taverne auf Maiden Lane. Ali war Maure. Er saß mit gekreuzten Beinen auf einem Damastkissen und begutachtete den blassen, pickeligen Gluteus Maximus mit der Miene eines Gourmets, der soeben eine Fliege in seiner Vichyssoise Glacée entdeckt hatte. Alter Schwede. Mit sandiger Stimme befahl er: Umdrehen! Mungo war Schotte. Er hockte auf einer Bastmatte, die Hosen bis zu den Knien hinuntergezogen, und warf über die Schulter einen Blick auf Ali. Er war auf der Suche nach dem Niger. Umdrehen, sagte Ali noch einmal. Zwar war der Entdeckungsreisende von freundlichem und entgegenkommendem Naturell, doch wiesen seine Kenntnisse des Arabischen gewisse Lücken auf. Als er auch beim zweiten Mal keine Reaktion zeigte, da trat Dasud vor, Alis Scherge und menschlicher Schakal. Genau so einer war das. Alice Scherge und menschlicher Schakal. In der Hand eine Peitsche aus einem halben Dutzend kaudal fortsetzendes Weißschwanz-Gnus. Geil. Das ist einfach ein geiles Buch. Die buschigen Schweife durchschnitten die Luft mit einem hohen Ton wie Engelsflügel. Außerhalb von Alis Zelt betrug die Temperatur 53 Grad Celsius. Das Zelt war aus Garn gewebt, das aus Ziegenhaar gesponnen war. Im Inneren herrschten 45 Grad Celsius. Die Peitsche sauste herab. Mungo drehte sich um. Auch hier war er weiß. Weiß wie ein Bettlaken, weiß wie ein Schneesturm. Ali und seine Entourage staunten wie beim ersten Mal. Sicher hat ihn seine Mutter in Milch getaucht, sagte jemand. Zähl seine Finger und Zehen, rief ein anderer. Frauen und Kinder drängten sich im Zelteingang. Ziegen meckerten, Kamele bellten und paarten sich. Irgendjemand bot Feigenfeil. Hunderte von Stimmen vermengten sich wie ein Gewirr aus Trampelpfaden, Feldwegen, Schotterstraßen und Alleen. Welche Richtung nehmen? Und alle sprachen Arabisch. Rätselhaft, schnell, abgehackt, die Sprache des Propheten. Lalalalala, kreischte eine Frau. Andere nahmen den Ruf auf, in markerschütterndem Falsett. Lalalalala. Mungos Penis, ebenfalls weiß, schrumpelte und zog sich ins Körperinnere zurück. Und so geht es weiter. Aber es geht sehr, sehr, sehr schön. Toll. Und es ist eben so ein Buch, was auch also so eine Mischung ist aus Fantasie und eben tatsächlich harten Fakten. Mhm. Das ist echt toll. Das ist ein cooles Buch. I love it.
Und mit dem Penis schließt sich auch ein kleiner Kreis.
Ja, so. Sie haben nicht Schaft gesagt. Ja. Also T.C. Boyle hat nicht Schaft gesagt. Ich glaube, der kannte den Begriff auch noch gar nicht. 92.
Schaft.
Shared. Oh. Okay. Wie geht nochmal die Titelmusik? Das ist doch ganz bekannt. Die Titelmusik von Shaft.
Nein.
Weißt du nicht? Weiß nicht. Gut. Ich weiß es auch nicht. Trinken.
Wir trinken. Ich meine, es ist ja leer. Ich fühle mir nach. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast.
Ja.
Das war sehr schön.
Ja.
Und jetzt endlich darfst du diesen Salat essen.
Das ist gut.
Vielen Dank, viel Spaß auch.
Ich habe dich gar nicht gefragt.
Das war Ulrike Kapfer und ihre Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte dir den Menschen in dieser Stimme etwas näher bringen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Anmerkungen, Kritik und Lob gern über die Kommentarfunktion oder bewerte uns bei iTunes, ist klar. Und das nächste Mal ist mein Kollege Elias Emken an der Reihe.
Genau. Das nächste Mal rede ich mit Peter Lonzig über unter anderem...
Ich habe damals mit einem Kumpel Musik gemacht. Der hat die Beats gemacht. Ich habe getextet und gerappt.
Ach, Quatsch.
Und er
das
ist dann...
Das erzählst du mir jetzt.
Ja.
Okay, wir werden über nichts mehr anderes heute reden.
Ja, da läufst du offene Türen ein.
Übrigens, wir haben einen neuen Podcast. Texte von gestern. Der lesen Erwachsene Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben. Tagebücher, Briefe an sich selbst, Gedichte oder Fanfiction. Es ist alles dabei, um gemeinsam etwas in der Zeit zurückzureisen. Also abonniere Texte von gestern. Und auf unseren Kanälen Lauscher Lounge Hörspiel und Lauscher Lounge Hörbuch findest du nach wie vor jede Woche kostenlos tolle Produktionen der Lauscher Lounge.
Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts.
Also, ahoi,
ciao,
tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten.